Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Elektrofahrzeuge gelten als nachhaltige, wenn nicht einzige Lösung für die Mobilitätswende. Aber was geschieht dann mit den ganzen Verbrennerfahrzeugen? Verschrotten wäre sicher keine nachhaltige Lösung. Das Zauberwort heißt Retrofitting. Der Begriff beschreibt die Umrüstung bestehender Fahrzeuge auf einen umweltfreundlichen Elektroantrieb. Das sorgt nicht nur für saubere Luft, sondern spart auch Geld und Rohstoffe. Doch wie geht das konkret? Ist dieses Geschäftsmodell überhaupt wirtschaftlich sinnvoll und taugt Retrofitting auch für den Massenmarkt? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Heiko Fleck, dem Geschäftsführer der Fleck GmbH, die sich seit über 10 Jahren der Elektrifizierung von Verbrennern widmet. Hallo Herr Fleck.
Grüß Sie.
Da sieht man schon, wo Sie herkommen.
Nämlich aus Bayern.
Jawohl, genau.
Wo genau? Niederbayern. Also ich bin eigentlich gebürtiger Münchner und bin dann ausgewandert nach Niederbayern sozusagen, weil einfach die Grundstücke günstiger sind für meine Spielereien.
Also es geht ja um Retrofitting. Nehmen wir mal an, ich habe einen 5 Jahre alten VW Golf oder um mal ausgewogen zu sein, einen Ford Focus, der jetzt vielleicht gut und gerne nochmal 5 bis 10 Jahre fahren kann, will jetzt aber auf Elektromobilität umsteigen. Kann ich dann kommen?
Natürlich. Also wir können prinzipiell alle Fahrzeuge umbauen.
Okay.
Von uralt, wir haben schon die ersten Fahrzeuge von Ford umgebaut, die Tin Lizzy.
Mhm.
Genau. Und bis zu nagelneuen Fahrzeugen, die gekauft wurden und uns auf den Hof gestellt wurden zum Umbauen, weil die Fahrzeuge nach Wünschen umgebaut werden müssen, mit Generator auf dem Anhänger, während der Fahrt laden, also Wohnmobil und so weiter, und Solarzellen auf dem Dach und damit geladen werden. Also wir versuchen schon auf die Kunden einzugehen und das genau so zu machen, wie sie das wollen. Also fast alles ist möglich, alles geht natürlich nicht, aber wir versuchen unser Bestes in dem Fall.
Ich habe zum Beispiel mal in einem Video gesehen, glaube ich, ein Fiat 500 war das, oder?
Den habe ich immer noch, ja.
Die kleine Rennsemmel. Da frage ich mich dann, hält jedes Auto das aus, auch die Beschleunigung?
Ja, man könnte die Leistung reduzieren über die Elektronik, wie wir wollen. Also die Getriebe machen das klaglos mit. Wir haben da bisher noch kein Problem gehabt. Vor allen Dingen haben wir diese harten Stöße wie beim Verbrenner nicht. Wir können ja ganz sanft anfahren und wir brauchen keine Kupplung mehr zum Schnalzen. Ne? Ja. Das geht halt alles nahtlos in sich über und deswegen glaube ich, dass da kein Problem geben wird, auch in Zukunft.
Wenn ich jetzt also mit einem Verbrenner hinkomme, wie genau läuft dann so eine Umrüstung ab? Was muss raus, was muss rein? Wie groß ist der Aufwand?
Also die meisten Leute, muss ich auch dazu sagen, bauen die Fahrzeuge selber um. Ich bereite das alles vor. Im Prinzip ist das das Einfachste, den Elektromotor ans Getriebe anzuflanschen.
Mhm.
Weil wir dadurch, gerade weil ich jetzt im Niederspannungsbereich, es ist zwar nicht mehr Niederspannungsbereich, alles ist über 60 Volt, es ist Hochvoltbereich, aber ich sage trotzdem noch Niederspannungsbereich, weil es einfach ungefährlich ist als ein 400-Volt-System, wie die Autohersteller bauen, jetzt mit 800 Volt. Mhm. Wir haben meistens zwischen 48 und 144 Volt und haben dadurch nicht diese hohen Drehzahlen. Das heißt, mit dem Getriebe sind wir dann frei, wie wir anfahren.
Okay.
Beispiel, wir können jetzt zum Beispiel Ihr Golf oder Ihr Focus, der kann dann problemlos im dritten Gang alles gefahren werden und auf der Autobahn legt man dann den vierten oder den fünften ein.
Ich lasse das Getriebe praktisch drin.
Genau.
Was normalerweise nicht der Fall wäre. Ne?
Genau, bei den Serienfahrzeugen kommt dann auch ein Getriebe zum Einsatz. Das ist ein Einganggetriebe. Das heißt, es wird die Motordrehzahl wird nochmal untersetzt. Meistens so zwischen 1 zu 9 und 1 zu 10 für die Techniker. Und dort ist dann noch ein Differential mit angebaut. Und somit fahren die dann mit hohen Drehzahlen zwischen 12 und Tesla sogar bis 18.000 Umdrehungen, sogar, glaube ich, noch ein bisschen höher. Und dadurch bekommen die ihre hohen Endgeschwindigkeiten.
Mhm. Bei einem umgerüsteten Verbrenner haben sie wahrscheinlich dann nicht ganz so einen starken Beschleunigungseffekt?
Wenn man in einem niedrigen Gang losfährt, schon, klar. Mhm. Also wenn ich im zweiten losfahre, dann ist der Schub schon größer als natürlich im dritten, der länger übersetzt ist. Aber man nutzt es sowieso meistens nicht. Man fährt ja bequem an und nicht immer mit quietschenden Reifen.
Muss ich schalten oder macht das die Software?
Nein, Sie müssen dann schalten.
Also ich muss schalten, bei den umgebauten Elektrofahrzeugen schalten.
Beim Losfahren wird aber die Kupplung und nichts betätigt. Dann fährt man wie mit einem Serienfahrzeug, nur Gas geben und Gas wegnehmen. Dabei wird natürlich auch wieder die Bremsenergie genutzt und die Batterien wieder geladen.
Okay, also Raus fliegt ja wahrscheinlich der Motor.
Richtig.
Was fliegt noch raus?
Der Tank und der Auspuff natürlich. Manche schrauben sich dann das Endröhrchen noch hin, stecken sie noch ein Blümchen rein, aber bei uns fliegt der komplett raus. Katalysator sowieso, ja klar.
Da sieht man erstmal, wie wenig Teile man für ein Elektroauto braucht dann.
Ja, Elektromotor ist relativ einfach gestrickt. Mhm. Trotzdem aber komplex, um auch diese Effektivität zu erzielen. Man kann natürlich Elektromotoren nehmen, die vielleicht einen schlechteren Wirkungsgrad haben, als welche, die einen höheren haben. Ich habe das alles schon live miterlebt mit Motorenherstellern. Es gibt gute und schlechte.
Mhm. Und gibt es Unterschiede natürlich bei Fahrzeugen, was man dann verwendet für die Umrüstung?
Genau, jedes Fahrzeug braucht andere Motoren. Zum Beispiel, wenn ich in Afrika bin, ich sehr stark unterwegs. Wir bauen die Landcruiser um für Lodgenbesitzer da unten. Und da ist Höchstgeschwindigkeit überhaupt nicht gefragt. Da ist Drehmoment gefragt, dass die zum Beispiel bei Wasserdurchfahrten in der Serengeti, das muss jemand mal erlebt haben, das ist super genial. Da muss man gleich in einem hohen Gang, im dritten Gang, man braucht dann nicht schalten, man fährt dann gleich diese Wasserdurchfahrt im dritten Gang hoch, weil der Motor einfach ein hohes Drehmoment hat.
Was kostet denn so ein Umbau? Ich meine, das kann man jetzt natürlich nicht für jedes Auto pauschal sagen, aber haben Sie so ein paar Hausnummern?
Also es geht los bei so einem Fiat 500 Classic. Die Teile liegen ungefähr bei 11.000 Euro brutto, also inklusive Steuer.
Das ist jetzt, um das nochmal zu vervollständigen, der Elektromotor, der ans Getriebe angeflanscht wird,
wie Sie also sagen. Also es sind noch? Viele Teile. Also wir haben generell immer Motor, Steuerung, dann diesen ganzen Kabelsatz dazu, was dazu gehört, Hauptschütz und so weiter. Dann einen DC-DC-Wandler, das ist die Lichtmaschine. Also wir haben ja keine Lichtmaschine in dem Sinn mehr, das macht dann ein Elektronikbauteil, das nennt sich DC-DC-Wandler. Dann haben wir eine Heizung. Das ist TÜV vorgeschrieben, wir müssen die Scheiben frei bekommen. Dann kommt das Ladegerät und ein Batteriemanagementsystem, ganz wichtig, der den Batteriezustand jederzeit überwacht und Temperaturen der Akkus. Auch das Ladegerät wird über dieses Batteriemanagementsystem mitgeregelt. Und natürlich kommt eine Typ-2-Ladedose dann noch zum Einsatz, dass wir auch an Ladesäulen und überall laden können.
Okay, und das kostet jetzt bei dem kleinen Auto 11.000 Euro.
Inklusive dem Adapter, zum Beispiel für den Motor, fürs Getriebe, den machen wir auch gleich mit.
Und dazu der Aufwand oder die Arbeitszeit?
Waren jetzt nur die Teile, der Umbauaufwand bei so einem kleinen Wagen. Wir bauen aktuell gerade wieder zwei Stück um. Der liegt ungefähr bei 7.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, inklusive TÜV-Abnahme.
Okay. Und wenn ich jetzt mal, Sie hatten gerade Afrika genannt, mir fällt da ein Musiker ein, der in Afrika mit VW-Bussen rumfährt. Wenn der jetzt mal die elektrifizieren würde, könnte ja Sinn machen, Afrika, Sonne, kann man ja Elektroautos laden. Ja, genau. Was kostet dann so ein großes Auto?
Meinen Sie einen alten Bus oder einen neuen Bus?
Ja, es ist ein alter.
Okay, also ich habe hier auch einen ausgestellt auf der Messe hier in München, einen T1 und da liegen die Teile bei 17,5 geht es los mit 20 Kilowattstunden Batteriekapazität. Das ist natürlich also nicht unendlich erweiterbar, aber bis zu 60 Kilowattstunden bekommen wir rein. Der Verbrauch liegt ungefähr zwischen 15 und 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Damit kann man sich dann ausrechnen, wie weit der Wagen kommt.
Genau, davon hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesprochen. Eine Batterie muss natürlich rein. Genau. Und die wird wahrscheinlich an den Kosten einen erheblichen Anteil haben.
Richtig. Das ist einfach momentan noch dieser Kostenfaktor, der zu ich sag mal so 60%, 70% zu Buche schlägt.
Okay. Was ist die größte Batterie, die Sie so verbaut haben bis jetzt?
120 Kilowattstunden in einem Renault.
Okay. Was für ein Renault?
Master. Das ist ein Lieferwagen.
Ah ja, okay. Ja, cool. Das ist natürlich dann die Frage, ist die Umrüstung auf Elektro wirtschaftlich sinnvoll oder ist es eher was für Freaks oder für Liebhaber im Oldtimer-Bereich?
Also ich glaube, also gerade bei dem Retrofitting, wie Sie es vorhin genannt haben, ist die Wirtschaftlichkeit der Kunden gar nicht das Vordergründige. Ich glaube, dass diese Emotion, es geht ja nicht immer beim Elektroauto, ich weiß nicht, der ein Elektroauto gefahren hat, der möchte eigentlich gar keinen Verbrenner mehr fahren, weil diese Emotion einfach da ist. Und wenn man noch diese Emotion verbinden kann mit einem Fahrzeug seiner Wahl, vielleicht wo man als Kindheit den Wagen gehabt hat, ne? Also vielleicht Golf 1 oder ein Scirocco oder ein Polo, was man halt so hatte, dann ist das natürlich das Highlight für die Kunden. Ne? Und da sind die auch bereit, viel Geld dann zu investieren, weil sie das einfach möchten. Natürlich, wenn dann die Wirtschaftlichkeit noch mit reinspielt, umso besser. gerade wenn man ein altes Auto nicht verschrottet, sondern wieder zum Leben erweckt, sage ich mal, weil die Motoren öfters mal früher gesponnen haben, Unterbrecher einstellen zum Beispiel, Ventile einstellen, das fällt ja jetzt alles weg. Oder der Tank verrostet, weil man einfach zu wenig fährt. Mit meinen Fahrzeugen, ich habe einen Fiat 500, ich habe einen T1 Elektro, das sind eigentlich meine Primärfahrzeuge im Sommer. Weil das einfach Spaß macht, mit den Fahrzeugen zu fahren.
Das ist natürlich nachhaltig auf der einen Seite, weil man die Autos nicht verschrottet.
Genau.
Und auf der anderen Seite spart es was gegenüber dem Sprit, den sie schlucken? Oder muss man da sehr viele Kilometer fahren, bis man das wieder drin hat?
Natürlich muss man dann viel fahren, wahrscheinlich, weil es doch viel Geld ist, was man da investiert. Allerdings ist es so, also bei mir ist es so, ich lade fast ausschließlich mit Solar. Ich habe einen großen Energiespeicher, den ich damit auflade. Also ich kann jederzeit meine Fahrzeuge fast immer über die Sonne laden. Im Winter wird es ein bisschen schwieriger, dann nehmen wir natürlich schon was auch von den Konzernen.
Ja. So ist dann der Betrieb jedenfalls CO2-arm.
Ja.
Wie sieht es mit dem Umbau aus? Ist der, kann man sagen, also abgesehen davon, dass man das erhält, das Auto, ist das auch unter Nachhaltigkeitsaspekten sinnvoll? Ich meine, da fallen natürlich viele Sachen an, die müssen verschrottet werden am Schluss letztendlich oder verwertet werden.
Ja, die meisten Motoren, also die Motoren werden eigentlich verkauft. Wenn man jetzt gerade von so einem alten VW-Bus oder was einen Motor hat, der ist natürlich gefragt, gell, weil es gibt ja keine Teile mehr so in dem Sinn. Aber ich meine, klar, wenn man jetzt was elektrisch umbaut, fallen natürlich viel weniger Materialien an, die schadstoffbehaftet sind.
Ja.
Und später auch, man hat ja keinen Ölwechsel mehr, keinen Bremsstaubabrieb, weil man bremst über den Elektromotor. Also auf jeden Fall fährt man mit besserem Gewissen als mit einem Verbrenner.
Wie groß ist denn der Markt von Anbietern für die Umrüstung von Verbrennerfahrzeugen?
Am Anfang, als ich anfing, ich bin einer von den wenigen, die am längsten jetzt auf dem Markt sich etabliert haben. Es gibt inzwischen etliche, die mit aufgesprungen sind. Es gibt viele. Im Endeffekt haben wir einen sehr, sehr hohen Zulauf, gerade weil ich mich so individuell für diese Kunden einsetze, auch bis zur TÜV-Abnahme mich darum kümmere. Die Leute sind durchweg eigentlich zufrieden und das spricht sich halt rum. Ja. Also es gibt inzwischen viele, ich bin auch froh darum, dass es mehrere Anbieter gibt, dass wir auch ein bisschen entspannter auf dem Markt auftreten können. Sonst wäre es fast zu viel, glaube ich, weil die Anfragen steigen stetig.
Also es ist ein Wachstumsmarkt, könnte man sagen.
Definitiv. Ja.
Und wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben.
Ich denke so, gerade wenn jetzt Fahrzeuge wie Oldtimer oder was in den Städten verbannt werden, wie es ja schon in Holland teilweise ist, dann muss man sich überlegen, was man mit seinem Oldtimer macht. Nur zum Anschauen in der Garage ist er dann doch zu schade. Man kann ihn dann durch diesen Elektroumbau auch dann täglich nutzen. Und später, wenn er dann wieder viel mehr wert werden würde als Verbrenner, dann kann man den ja wieder zurückrüsten. Wir machen ja vielleicht ein paar Löcher höchstens in die Karosserie innen, wo die Batterien befestigt werden, sonst wird da nicht viel verändert.
Und die Teile muss man halt dann aufheben.
Ja, dann muss man die Teile halt als Energiespeicher verwenden.
Ja, natürlich, ja, sehr gut. Glauben Sie, dass die Autohersteller sowas selber anbieten könnten?
Ich glaube eher nicht, da das doch zu individuell ist. Also wir haben ja durchweg ständig andere Fahrzeuge, die umgebaut werden sollen als Anfrage. Und die Autohersteller müssten sich dann wirklich auf einen Prototyp. Aktuell läuft sowas ja mit einem T1 VW-Bus, müssten sich auf ein Fahrzeug konzentrieren. Und das ist ja jedes Mal ein Prototyp, der da entwickelt wird. Und das ist natürlich ziemlich zeitintensiv.
Beim Golf haben sie es ja mal gemacht, sozusagen serienmäßig umgebaut erstmal auf E. Ne?
Ja, das waren so die ersten Versuche damals.
Ja, genau.
Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass es so, dass die individuell da diese Sätze anbieten werden.
Ist es auch vorstellbar oder denkbar für Busse, große Busse, Verkehrsbusse, Nutzfahrzeuge, Müllwägen oder was auch immer? Ist das auch denkbar?
Ja, aktuell laufen zwei Kunden bauen aktuell mit meinen Teilen Busse um. Ein Doppeldeckerbus als Sightseeing-Fahrzeug wird gerade umgerüstet. Der fährt auch schon, jetzt werden die Feinheiten noch besprochen. Und ein alter Schulbus aus Amerika, diese gelben Schulbusse, die werden für Catering-Touren verwendet in München. Der ist auch gerade dabei, den Wagen umzubauen. Und ich warte jetzt gerade auf Rückmeldung, bis wir ihn einstellen können.
Ja, ich wollte mal einen Kleinkunstabend in einem fahrenden Bus machen. Das ist daran gescheitert, dass der Motor so laut war. Insofern wäre das dann zum Beispiel auch wieder ein Vorteil, ne, dass die leise sind.
Genau, ja, also auf jeden Fall. Ja.
Ich hatte vorhin Müllwagen gesagt, weil in Konstanz eben gerade also original elektrische Müllwagen getestet wurden. Und da wäre natürlich naheliegend, statt neue zu kaufen, die alten umzurüsten. Haben Sie damit Erfahrungen sogar schon?
Also ich habe Piaggio Porta bauen wir serienmäßig auf Elektro auch um mit einem Generalimporteur aus Südbayern. Okay. Und auch zum Beispiel jetzt eine Firma zum Beispiel hat jetzt einen kleinen Laster mit einer Arbeitsbühne hinten drauf. Mhm. So, jetzt will der aber elektrisch fahren. Der fährt in ein Wohngebiet rein, muss da die Straßenbeleuchtungsbirnen wechseln. Und muss ständig den Dieselmotor laufen lassen, damit die Arbeitsbühne hinten läuft. Der kann jetzt gar keinen Elektro-Kleinlaster kaufen mit dieser Arbeitsbühne. Das gibt's einfach nicht. Okay. Und da treten halt die Umrüster mit ins Spiel oder kommen mit ins Spiel und können praktisch diesen Wagen genauso individuell dem Kunden umrüsten, dass der rein elektrisch da in seine Wohngebiete reinfahren kann und die Straßenbeleuchtung wechselt. Beispiel. Oder Bäume schneidet. Mhm. Weil das ist dann schon nervig, wenn so eine Arbeitsmaschine ständig vorm Haus steht und den Dieselmotor da laufen lässt, ne?
Ich hätte noch einen tollen Auftrag für Sie. Sie könnten diese Laubbläser umrüsten.
Ja, die gibt es aber schon elektrisch.
Ja, schon.
Mit Akkugebläse. Mit Akku.
Ja. Aber alle einfach wegnehmen, wenn die auf der Straße sind. Einfach wegnehmen
die
und
sind
zu
schon,
ihnen
die schicken. Sind schon laut, gell? Ja. Ich gebe es zu. Das sind eine der lautesten Arbeitsgeräte. Ja, aber so also Rasentraktoren und generell Traktoren, das rüsten wir alles um.
Okay.
Also Hoflader, ja, gerade wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Bauer hat eine große Schweinemast und muss in seine Halle im Winter reinfahren und mal sauber machen mit dem Frontlader mal da durchschieben. Mhm. Er muss halt dann ständig dann diese Vorder- und Hintertür öffnen, damit diese Abgase rausfliegen. Mhm. Ne? Also durchgezogen werden. Mit dem Elektrohoflader wäre das jetzt nicht der Fall. Und da haben wir schon etliche umgerüstet, gerade für solche Fälle.
Und da ist wahrscheinlich der Preis gar nicht so schlimm. Nee.
Ein Traktor aus Erfahrung braucht kaum Energie, weil einfach nicht diese Geschwindigkeit da ist, dieser Gegenwind. Das ist das, was eigentlich Energie braucht. Beispiel jetzt mein T2 Pritsche braucht mehr Energie bei 100 km/h als mein T6, obwohl der schwerer ist.
Ansonsten, abgesehen vom wirtschaftlichen Aspekt, haben wir schon drüber gesprochen. Welche Vorteile sehen Sie noch? Also Sie haben schon genannt, dass kein Abrieb durch die Bremsen, kein Ölwechsel, aber vielleicht auch so ein bisschen eher in die Richtung, also dass es so eine Imagegeschichte ist oder Freude macht oder entspannt. Haben Sie da Erfahrungen gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also Sie haben ja jetzt vorhin auch genickt, wer einmal elektrisch gefahren ist, der will eigentlich gar nichts anderes mehr. So ist es bei mir genauso. Ich habe mein ältestes Fahrzeug ist jetzt auch ein Audi, ein alter Audi A2. Mhm. Der läuft jetzt seit 12 Jahren und 190.000 Kilometern elektrisch und ich freue mich nach wie vor jeden Morgen, wenn ich die Kinder noch in die Schule, wir haben immer wieder neue Kinder, muss ich dazu sagen. Nicht, dass man mit 12 Jahren, aber ich und in den Kindergarten die Kleine fahren darf. Mhm. Und es ist einfach genial. Die Heizung geht sofort, man braucht nichts warm fahren. Die Kinder freuen sich auch. Meine Kleine war noch nie an der Tankstelle zum Beispiel. Die weiß gar nicht, wie das Tanken funktioniert. Mhm. Die ist jetzt 4 Jahre alt. Und mein Sohn wollte jetzt unbedingt zum Abitur einen Porsche haben. Ich habe ihm einen gekauft. Jetzt ist er 19 Jahre. Jetzt hat er gesagt, du, ich will eigentlich lieber nur elektrisch fahren. Mhm. Ist kaum mit dem Wagen gefahren. Wegen dem Sound wollte er unbedingt das Auto haben. Mhm. Jetzt. Also wer noch nicht auf den Zug aufspringen will, wir hatten einen Porsche zu verkaufen.
Aber Sie können den vielleicht vorher umbauen.
Ich könnte den jetzt auch nur umbauen.
So aber als Taycan-Ersatz.
Genau, ja, aber das ist natürlich eine teure Geschichte, jetzt einen Porsche noch umzubauen. Ja.
Das heißt, in erster Linie kann man sich an Sie wenden, wenn man seinen Liebling behalten und trotzdem bei der Elektromobilität mitmachen will. Sie machen es gar nicht unbedingt alles selber, aber Sie organisieren, helfen und besorgen die Teile.
Genau, die Teile kriegt es von mir und ich habe 3 Firmen, die für mich umbauen oder mit mir freie Werkstätten, die bauen ziemlich viel um und wir sind auch ziemlich ausgebucht jetzt, aber ich gebe die Anfragen dann, also ich organisiere das alles, die Anfragen werden von uns beantwortet und ich stelle dann auch den Kontakt her und dann wird das Fahrzeug einfach umgebaut.
An wen sollte man sich wenden oder wo findet man sie im Internet?
Also das Beste ist, Sie gehen auf die Seite www.fleck, wie der Fleck, zum Putzen, -elektroauto.de. Mhm. Da gibt es dann alle Informationen und mein YouTube-Kanal wäre Moto Heiko, ohne R, Moto Heiko. Okay. Da sind etliche Filme auch schon drinnen, auch von Afrika. Und da werden Sie bestimmt fündig.
Ja, cool. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ich hoffe auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat das Spaß gemacht und Sie fanden es interessant. Ja, schauen Sie mal in die Garage nach. Vielleicht ist ja was, was in Elektro umgebaut werden sollte. Ich hoffe, wir hören uns in einem nächsten Podcast und bis dahin, Ihr Tobias Böcklein.
Detaillierte Informationen zu innovativen Produkten, Lösungen und Geschäftsmodellen einer neuen nachhaltigen Mobilität finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität vom 11. bis 13. Mai 2022 auf der Messe München. Infos zur Messe und zur parallel stattfindenden Konferenz finden Sie online unter www.powertodrive.de.